Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Thierry Chervel, dem Mitbegründer des Online-Magazins Perlentaucher. Guten Tag, Herr Chervel.
Hallo.
Mein Name ist Anke Schäfer. Gerade haben wir über die Ticker gelesen, also die Meldung gelesen, dass der Bundesverfassungsschutz die AfD bundesweit als einen Prüffall für mögliche Beobachtung einstuft. Sagen Sie, naja, das war zu erwarten?
Ja, also beobachten kann ja nicht schaden. Ich denke schon, dass die AfD nach rechts hin Ränder hat, die ziemlich unscharf sind. Die Partei versucht ja immer wieder, sich abzusetzen, aber kann natürlich andererseits gewissermaßen das Energiepotenzial, das von ganz rechts kommt, ja auch nicht abschneiden. Also so gesehen ist es schon logisch.
Logisch, sagen Sie. Wenn man nochmal genau nachliest, wann wird der Verfassungsschutz tätig, dann ist es laut Gesetz dann, wenn es Anhaltspunkte gibt für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Ja, ich weiß nicht, was die Verfassungsschützer jetzt genau da festgemacht haben. Wir kennen
ja Angriffe gegen die Demokratie, ne?
Klar.
Rechtsstaatlich, gegen die Rechtsstaatlichkeit, gegen die Menschenwürde auch.
Absolut. Ja. Welche meinen Sie jetzt genau?
Welche Menschenwürde?
Nein, welche Angriffe?
Na, das sind die Dinge, die sozusagen justiziabel sind. Und ja, da müsste man jetzt gucken, wo die AfD genau in dieser Form agiert hat. In dieser Stunde Studio 9 werden wir sprechen erstmal nicht über die AfD, sondern vor allem über den Brexit. Denn heute Abend ist die große Abstimmung im Unterhaus. Sehen Sie dieser Abstimmung mit Spannung entgegen?
Ja, ich sehe mit Spannung entgegen. Zugleich habe ich einen Artikel im Kopf, den ich heute im Guardian gelesen habe, den wir auch zitiert haben im Perlentaucher, von Polly Toynbee, die eigentlich überhaupt keinen Ausgang aus dieser katastrophalen Lage gesehen hat, in die sich die britische Politik manövriert hat. Das heißt, auch nach der Abstimmung wird eigentlich nicht klar sein, wie es weitergeht.
Das wird wahrscheinlich nicht klar sein, aber wir werden vielleicht ein bisschen klarer sehen, wenn wir genauer drüber gesprochen haben. Die Briten wollen keine Zeit mehr vergehen lassen. Sie wollen eigentlich aussteigen aus der EU. Heute sollte eigentlich der Tag der Entscheidung sein. Im britischen Unterhaus sollte heute Abend entschieden werden. Ja, der Brexit findet statt. Und zwar nach dem Vertrag, den die Premierministerin ausgehandelt hat, Theresa May. Sie ficht ja weiter mit Werbe für ihren Vertrag.
With no deal, we would have no implementation period.
Ohne Abkommen bekommen wir keine Übergangsperiode, sondern Unsicherheiten für Unternehmen und Arbeitnehmer und für die Einheit Großbritanniens. Und ohne Austritt untergraben wir unsere Demokratie.
That would be a subversion of our democracy.
Ja, aber vieles spricht dafür, dass die Parlamentarier den Vertrag eben ablehnen werden, den sie ausgehandelt hat. Insofern ist die Frage, Thierry Chervel hier bei mir zu Gast, Journalist und Mitbegründer des Portals Perlentaucher. Herr Chervel, was ist das heute? Ist das wirklich ein Tag der Entscheidung oder eigentlich nicht?
Ich habe ja schon kurz Polly Toynbee erwähnt, die Guardian-Kolumnistin, die spricht heute vom Ende des Anfangs. Das heißt, sie sagte, man sollte sich nicht erwarten, dass mit dieser Entscheidung irgendeine Klärung herbeigeführt wird, sondern England steht dann vor einem Trümmerhaufen von Alternativen, die alle schlecht funktionieren werden. England, habe ich gesagt, Großbritannien oder das Vereinigte Königreich. Und keine dieser Alternativen ist wirklich überzeugend, inklusive, schreibt sie zumindest, des zweiten Referendums, weil auch das zweite Referendum natürlich eine gespaltene Bevölkerung mit diesem, ja auch in jetzt diesen Debatten angewachsenen Hass hinterlassen wird.
Gut, die Bevölkerung wäre weiterhin gespalten, aber wenn es ein zweites Referendum gäbe und dann der Brexit abgewendet werden könnte, würden sich natürlich einige Probleme lösen. Man könnte einfach in der EU bleiben, die Jobs würden vielleicht erhalten bleiben, die Investitionen würden wieder loslegen, also die Investoren vielmehr, und man würde wieder Hoffnung gewinnen.
Ja, wir sind ja alle gegen den Brexit. Also, aber die Hälfte der Bevölkerung oder mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Großbritannien war in der ersten Abstimmung für den Brexit. Und sehr viele von denen, da hat sich ja gar nicht so viel bewegt, sind es weiterhin.
Es war ja ein sehr knappes Votum.
Und schon
man
schon.
Weiß
und
auch ja auch, dass die jungen Leute sehr selten abgestimmt haben, die jetzt vielleicht dann mit abstimmen.
Es war nicht nur ein knappes Votum, es ist auch manipuliert worden, es ist gelogen worden in dem Wahlkampf. Das ist ganz ähnlich wie bei der Trump-Geschichte. Aber es ist ein gültiges Ergebnis. Und dass die Bevölkerung in ungefähr gleiche Hälften gespalten ist, kann man ja nicht leugnen.
Ist das vielleicht das Problem generell, dass man das Volk hat abstimmen lassen? Vielleicht hätte man so ein Plebiszit gar nicht abhalten sollen. Hätte, ist natürlich immer leicht gesagt, Fahrradkette.
Absolut. Ich möchte da auf einen Artikel hinweisen. Ich lese ja viele Artikel, deswegen weise ich jetzt immer auf Artikel hin. Der sozialdemokratischen Politikerin Grete Haller, einer Schweizer Politikerin. Und sie schreibt, das sind Sätze, die man in Stein meißeln muss, deswegen lese ich sie mal vor. Plebiszitäre Referenden, Volksentscheidungen, also die nach Belieben der Machtträger von oben ausgelöst werden, zerstören die direkte Demokratie. Das Brexit-Referendum ist da ein gutes Beispiel. Volksabstimmungen dürfen nicht unter Umgehung des Parlaments abgehalten werden. Mhm. Das ist ja das, was in Britannien passiert ist. Das Plebiszit ist die Versuchung des Populismus. Und wir sehen, dass der Populismus mit seiner Vergottung des Volks, wozu das führt, in den Brexit.
Also, dass man das Volk hier praktisch Gott gleichgesetzt hat.
Absolut.
Ja. Gut, jetzt haben wir das Szenario so, wie wir es haben. Wie sehen Sie denn eigentlich die Rolle von Jeremy Corbyn, also die Rolle der Opposition? Ist es nicht erstaunlich, dass die gar nicht so ein ganz klares Votum für sich gefunden haben? Also er ist eher gegen den Brexit, aber viele bei Labour sind ja eher, wären vielleicht dafür, dass man den Brexit nochmal stoppt.
Das ist auch ein Effekt eines Populismus, denn Jeremy Corbyn ist ja durch eine Abstimmung zum Parteichef der Labour Party gewählt worden, an der sich sehr viele Nichtmitglieder der Partei beteiligt haben. Die Abstimmung wurde ja ganz, ganz weit geöffnet, war auch plebiszitär und Corbyn wird unterstützt von einer großen Kraft junger Parteimitglieder, die sehr, sehr ideologisch sind. Er selber ist eigentlich ein Betonkopf, ein alter Betonkopf. Und er träumt von Sozialismus in einem Land. Er ist gegen den Brexit und er ist mindestens so fatal wie die Gegenkräfte auf der anderen Seite.
Jetzt bin ich gerade verwirrt. Er ist ja eigentlich für den geregelten Brexit, oder? Ich glaube, wir haben es beide falsch gesagt. Mhm. Er ist für den Brexit, aber viele bei Labour sind gegen den Brexit.
Ja,
Tja, und jetzt werden also verschiedene Szenarien durchgespielt. Ein Szenario ist weiterhin der sogenannte No-Deal, also dass es kein Abkommen gibt, dass es einen Ausstieg gibt Ende März und dann folgt womöglich das Chaos. Tja, wie ist das zu sehen?
Es wäre vielleicht der klarste Ausgang aus diesem Schlamassel. Vielleicht würde das über einen sehr langen Zeitraum und mit vielen Kollateralschäden zu einer Reorganisation der politischen Verhältnisse führen, aber glücklich sein kann man darüber nicht.
Mhm, aber das ist ein optimistisches Wort, das Sie jetzt gesprochen haben. Lassen Sie uns, Herr Chavel, jetzt über Frankreich sprechen. Da haben Sie lange auch gelebt und Sie haben auch Familie da drüben. Mhm. Sie haben für die Süddeutsche als Kulturkorrespondent gearbeitet. Und Emmanuel Macron hat eine breit angelegte Debatte über die Sorgen und Nöte der Bürger jetzt im Sinn. Die möchte er starten und zwar heute. Ein nationaler Dialog soll das werden, den die Bürgermeister organisieren sollen. Vielleicht gibt es da ja eine Parallele zwischen Großbritannien und Frankreich. Vielleicht ist das so, dass wirklich in beiden Ländern die Menschen unglaublich unzufrieden sind mit ihrer Regierung und die Gesellschaft auch gespalten ist. Was meinen Sie?
Das ist auf jeden Fall, es ist eigentlich dieselbe Krise. Es ist ja überall dieselbe Krise im Grunde. Es ist überall die Rache der Peripherie an den Metropolen. Dasselbe demografische Problem auch in Deutschland, also mit den neuen Ländern und so weiter. Aber nicht nur den neuen Ländern, das wissen wir ja auch. Es ist eigentlich derselbe Konflikt in allen Ländern und er drückt sich aus nach spezifischen Formen, die vielleicht historisch bedingt sind. In Frankreich ist es so, dass Macron ein paar Gesetze dekretiert hat und das Volk dagegen aufsteht. Es gibt ja diese französische Urangst immer vor der Revolte, vor der Revolution und so weiter. Dass Macron jetzt mit Konsultationen anfängt, ist natürlich gut. Es ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, dass Macron, der ja als einziger sozusagen, der durch diese politischen Veränderungen, die sich in den letzten Jahren abgespielt haben, als ein Mann der Mitte nach oben gekommen ist, dass Macron auch lernt, nicht nur seine großartigen Diskurse sozusagen zu verkünden, sondern eben natürlich in Konsultationen auch zu gehen.
Mit den Menschen zu sprechen. Jetzt sagen natürlich viele, naja, das kommt viel zu spät und das ist letztendlich nur ein kleiner Dialog und eigentlich sollte er handeln und nicht reden. Wir hören mal einen jungen Mann, der in Méricourt lebt, knapp 70 Kilometer nordwestlich von Paris, in einer ländlichen Gegend eben. Und da hat der Bürgermeister schon seit längerer Zeit ein Beschwerdeheft ausgelegt, wo man sich eben eintragen konnte.
Die Idee unseres Bürgermeisters mit dem Heft war ja gut, aber dieser Dialog, der wird doch nichts bringen. Der Präsident will ja eh nicht nachgeben. Er macht, was er will und wir müssen das hinnehmen. Er soll endlich seine Verantwortung übernehmen und gehen.
Ja, da spricht der Frust.
Ich war selber vor 2-3 Wochen in Frankreich, vor Weihnachten in Frankreich, und zwar an dem Samstag nach dem ersten Gewaltsamstag. Und die Stimmung in der Stadt war wirklich, in Paris war wirklich gespenstisch. Und ich muss auch sagen, dass ich noch nie erlebt habe, auch bei Leuten, die mir sehr, sehr nahe stehen, einen derartigen Hass auf einen Präsidenten. Und dabei haben die Franzosen da ja eine lange Tradition. Sarkozy war ja auch verhasst. Also so aus den Eingeweiden habe ich das wirklich noch nie erlebt. Meiner Meinung nach ist das nicht gerechtfertigt. Das hat Macron nicht verdient. Macron hat viele Fehler gemacht. Vor allem war er zu sehr durchdrängt von seiner Vision, von seiner Großartigkeit. Aber
wobei man ja glauben könnte oder hätte glauben können, dass viele Franzosen das auch gut gefunden hätten, weil man möchte ja gerne einen Präsidenten, der was darstellt und der eben auch die Nation repräsentiert. Daran ist ja François Hollande, sein Vorgänger, ein bisschen gescheitert, dass er eben so sehr Monsieur Tout le Monde war.
Absolut, das ist ein totaler Doublebind. Die trauern alle diesem François Mitterrand hinterher, außer mir vielleicht. Und der also diese...
Meinen Sie jetzt François Hollande oder François Mitterrand?
Nein, François Mitterrand.
Oh, okay.
Weil François Mitterrand war sozusagen derjenige, der diese Größe noch auszustrahlen
schien. Ja, das waren natürlich ganz andere Zeiten. Damals war, kann man fast sagen, die Welt noch irgendwie ein bisschen in Ordnung.
Das war sie nicht. Und Mitterrand war auch eine teilweise ganz schön üble politische Figur.
Aber die Gesellschaften waren noch nicht so gespalten, das meinte ich, wo wir jetzt eben gedanklich herkamen. Es gab noch mehr Konsens, dass man sich in dem Gefüge, in dem Staatengefüge und auch in dem Staatsgefüge in Frankreich einigermaßen wohlgefühlt hat, obwohl es natürlich auch damals schon starke Demonstrationen gab.
Absolut. Also die Spaltung der Gesellschaft hatte sich auch unter Mitterrand, da übrigens, jetzt fange ich an, Französisch zu reden, schon gezeigt, nämlich als Mitterrand Privatschulen verbieten wollte, katholische Privatschulen. Das richtete sich ja auch gegen die Provinz. Ja. Und waren die größten Demonstrationen seit 1968. Und Mitterrand hat das zurückgezogen. Das heißt, diese Konflikte, die schlummerten schon damals. Mhm. Aber wirtschaftlich war es vielleicht irgendwie noch sympathischer damals.
Jetzt ist die Frage, wie sollte Macron also weiter vorgehen? Er sagt, lasst uns miteinander reden. Nach Dialogbereitschaft hört sich das nicht unbedingt an, was zum Beispiel der junge Mann eben gesagt hat. Nun ist er nur eine einzelne Stimme, aber viele dieser sogenannten Gelbwesten haben ja gesagt, eigentlich wollen wir gar nicht reden, sondern wir möchten, dass er geht. Die Frage ist, was käme danach?
Ich würde das für eine absolute Katastrophe halten. Also ich bin der Ansicht, dass Macron das durchstehen sollte, dass er lernen sollte, mit diesem Problem umzugehen. Er ist ja sozusagen mit einer Bewegung auch an die Regierung gekommen. Diese Bewegung bestand ja dem Diskurs nach auch darin, zum Beispiel Bürger einzubinden. Die Hälfte der Abgeordneten, die Macron ins Parlament geschickt hat, sind ja Leute, die nicht Berufspolitiker waren. Also eigentlich war bei ihm ja was angelegt. Er hat dann aber darüber hinweg regiert, als er dann in dieser scheinbar so glänzenden Präsidialposition war. Und davon muss er abkommen. Er muss zurückkommen zur Idee der Konsultation.
Und das genau will er jetzt tun, indem er eine nationale Debatte anregt, die von den Bürgermeistern in Frankreich organisiert werden soll. Das Unwort des Jahres ist jetzt bekannt gegeben worden und es lautet Anti-Abschiebeindustrie. Hier zu Gast an meiner Seite in Studio 9 Thierry Chervel, Mitbegründer des Kulturportals Perlentaucher. Gut gewählt, Anti-Abschiebeindustrie als Unwort des Jahres?
Ist das überhaupt ein Wort? Also es ist eigentlich eine polemische Formel.
Ja, 2018 gesagt, also letztes Jahr natürlich im Mai von Alexander Dobrindt, CSU-Landesgruppenchef. Ich sage Ihnen mal, was die Jury dazu schreibt. Als offensichtlicher Kampfbegriff in die politische Diskussion eingeführt worden und dieser Ausdruck zeige, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sprache, also ja beides, nach rechts verschoben hat und sich damit auch die Sagbarkeitsregeln in unserer Demokratie in bedenklicher Weise verändern.
Naja, die Sagbarkeitsregeln werden ja dadurch verändert, dass sowas zum Unwort des Jahres erklärt wird. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt in dieser ganzen Debatte wahrlich nicht auf der Seite von Herrn Dobrindt, aber ich finde, man sollte auch mal ein bisschen aufpassen, dass man Polemik, der Polemik nicht zu scharfe, zu enge Grenzen setzt. Man muss polemisieren können. Wir leben hier in einer Demokratie, das tut auch manchmal ein bisschen weh. Und es ist vor allem auch manchmal ein bisschen daneben. Und das ist es manchmal von links und manchmal von rechts und manchmal aus der Mitte heraus. Und das muss auch einfach sein. Wir brauchen diese Scharmützel.
Das heißt, Sie sagen, wenn ich sage, das ist das Unwort des Jahres, dann gebe ich diesem Begriff zu viel Aufmerksamkeit?
Nein, das ist nicht mein Problem, sondern mein Problem ist, dass eigentlich hier politische Polemik sanktioniert wird. Ich finde es nicht so gut. Ehrlich gesagt, ich finde, man kann auch Sachen, die grammatikalisch falsch sind, zum Beispiel mal zu einem Unwort des Jahres erklären oder so.
Also Dobrindt hat jetzt schon reagiert, relativ gelassen hat er auf die Entscheidung reagiert und gesagt, über die Debatte im vergangenen Jahr, über die Flüchtlingspolitikdebatte, die sei geführt worden, um die Beschreibung von Sachverhalten klar zu machen. Darum sei es ihm auch gegangen. Er wollte einen Sachverhalt klar machen und so brauchte man eben zugespitzte Begriffe. Ich meine, wir müssen uns noch mal klar machen, was er für einen Sachverhalt er klar machen wollte. Er wollte nämlich sagen, im Grunde gibt es zu viele Menschen, die klagen, um die Abschiebung zu verhindern. Darunter wären eben auch Kriminelle und die würden dann sozusagen im Lande bleiben. Also so hat er das gemeint. Und damit würde man nicht für das Recht auf Asyl arbeiten, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden. So hat er das damals gesagt.
Ja, politisch bin ich nicht seiner Meinung. Hier geht es aber um ein Wort oder um ein angebliches Wort. Politisch bin ich absolut nicht seiner Meinung. Jeder soll seine Rechte wahrnehmen können. Aber ich bin gegen diese, wissen Sie, ich finde, wir in der Debatte heute ist das so, die Rechte ist hämisch. Und sie versucht immer zu verletzen und zu einfach hämisch zu sein. Und die Linke ist zensorisch. Ja? Und die Mitte befindet sich auf einem schmalen Grat und permanent in der Gefahr abzurutschen, weil sie von rechts und links belauert wird. Ich finde, die Mitte muss sich selbstbewusst verteidigen. Ja. Und dazu gehört auch, dass man ab und zu mal rhetorisch ausrutschen darf, ohne dass man gleich in die eine oder die andere Schublade gesteckt wird.
Gut, aber würden Sie dann Herrn Dobrindt für die Mitte oder in der Mitte sehen?
Sie stellen mir politische Fragen, aber wir reden hier über Sprache.
Naja, das ist ja hier sehr eng miteinander verknüpft.
Nein, ich sehe ihn nicht in der Mitte. Ich fand dieses ganze Aufplustern der CSU im letzten Jahr zum Glück war damit ein grandioses Scheitern ja auch verbunden. Die haben ja dann nicht gewonnen in ihrer Landtagswahl. Ich fand das alles, man folgt dieser Versuchung des Populismus. Damit sind sie gescheitert. Bravo.
Die Hartz-IV-Sanktionen sind unser nächstes Thema. Wie solidarisch muss der Staat sein? Diese Frage stellen wir heute an diesem Tag, an dem das Bundesverfassungsgericht sich wieder auch mit ihr beschäftigt. Hartz-IV-Sanktionen, da geht es also darum, das Geld für diejenigen zu kürzen, die nicht mit dem Arbeitsamt kooperieren. Wir wollen gleich drüber sprechen, Herr Schawell, aber hier erstmal Informationen dazu von Gigi Deppe.
Gegen rund 3% der Empfänger haben die Jobcenter zuletzt pro Jahr eine Sanktion verhängt. Meist wegen Meldeversäumnissen, also weil sie nicht zum vereinbarten Termin in der Behörde erschienen sind. Dafür werden in der Regel 10% einbehalten. Bei schwereren Versäumnissen, zum Beispiel weil eine angebotene Arbeit nicht angetreten wurde, sind es 30%. 30% waren es zunächst auch bei einem Mann aus Thüringen, der bei Zalando als Lagerarbeiter antreten sollte. Aber er wollte nicht im Lager, sondern im Verkauf tätig werden. Der zuständige Bearbeiter im Jobcenter ließ sich nicht darauf ein, sondern setzte den monatlichen Geldbetrag um rund 117 Euro herab. Das vorrangige Interesse an einer anderen Arbeit sei kein Grund, eine Arbeit abzulehnen. Weil der Mann aber hartnäckig blieb, beschloss das Jobcenter nach 3 Monaten jetzt 60% seiner Leistungen einzubehalten, sodass er nur noch 150 Euro zum Leben hatte. Der Mann wehrte sich, zog vor Gericht und das Sozialgericht Gotha hatte gewisses Verständnis für seine Sichtweise. Entschied sich, die Sache dem Bundesverfassungsgericht zur Klärung vorzulegen. Für den Gothaer Richter Jens Petermann ganz klar, das Existenzminimum muss gewährleistet sein.
Sanktionen haben immer eine bestimmte Härte, wenn man von 150 Euro im Monat leben soll. Ich weiß nicht, wer das schon mal versucht hat. Das scheint mir jedenfalls nicht möglich zu sein.
2,5 Jahre lag die Anfrage des Sozialgerichts Gotha in Karlsruhe. Jetzt verhandelt das Bundesverfassungsgericht die Fragen mündlich. Die Verfassungsrichter wollen unter anderem wissen, wie häufig die Hartz-IV-Leistungen herabgesetzt werden ob die Bestrafung von Arbeitslosen funktioniert. Das heißt, ob Sanktionen überhaupt ein geeignetes Mittel sind, um sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Und, sehr wichtige Frage, weil häufig Kinder von Hartz-IV-Kürzungen mit betroffen sind, ob Kinder genügend geschützt werden, wenn ihre Eltern beim Jobcenter etwas falsch machen.
Soweit Gigi Deppe. Herr Chervel, wenn Sie das hören, es wird also nochmal darüber verhandelt, es wird sich nochmal darüber klar, oder man will sich darüber klar werden, sind diese Sanktionen hilfreich oder nicht. Was sagen Sie, sind die ein geeignetes Mittel, um Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren? Das muss ja letztlich das Ziel sein.
Mir geht es eigentlich ein bisschen ähnlich wie offenbar auch den Richtern des Verfassungsgerichts. Die wollen sich ja erstmal ein Bild verschaffen. Ne? Und ich wüsste jetzt gern erstmal in dieser Debatte, wie massiv dieses Problem überhaupt ist. Sind das jetzt Einzelfälle oder ist das sozusagen eine systematische Angelegenheit? Gäbe es jetzt systematischen Missbrauch, weil es irgendwelche Lücken in der Umsetzung gibt, dann muss man das natürlich abstellen und dann ist eine Sanktion auch möglicherweise gerechtfertigt. Sind es Einzelfälle, denke ich, sollten Behörden noch ein bisschen darüber nachdenken, dass sie Verständnis für ihre Bürger haben sollten. Behörden treten einem ja oft sozusagen als so eine gesichtslose, blinde Macht entgegen, die dann gleich mal so 10 Euro abziehen, wenn man mal irgendwie 2 Tage zu spät irgendwas überwiesen hat oder so. Da wäre ich dann eher erstmal dafür, das Gespräch zu suchen. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, wie viel mit diesem Zalando-Mitarbeiter geredet wurde, bevor diese Sanktionen kamen. Da müsste man ja eigentlich den Fall kennen.
Aber Tatsache ist ja, dass es diese Sanktionen gibt und dass sie auch gesetzlich vorgesehen und erlaubt sind. Und zum Beispiel Bernd Rixinger, einer der beiden Parteivorsitzenden der Linken, der sagt dazu:
Es passiert sogar das Gegenteil, wenn man die Menschen drangsaliert, wenn sie Termine versäumen oder ähnliche Dinge, brechen sie irgendwann den Kontakt mit dem Jobcenter ab. Man muss es ja so sehen, dass das oft Menschen sind, die jahrelang erwerbslos sind, oft dann auch physisch oder psychisch angeschlagen sind. Denen hilft man, indem man eine Brücke baut zum Arbeitsmarkt.
Und eine Brücke wird ja hier nicht gebaut, indem man sagt, du bist jetzt 3-mal nicht gekommen oder wie es dann genau ist im Einzelfall und deswegen wird dir jetzt das Geld noch weiter gekürzt.
Genau, und ich sehe eigentlich, die Frage ist für mich, ist es systematisch, da muss man etwas dagegen tun. Sozusagen passiert es immer wieder und ist das massiv, da muss man etwas dagegen tun. Ist es ein Einzelfall, dann muss man so agieren, wie das der linken Politiker eben gesagt hat. Das heißt, man muss erstmal versuchen, eine Brücke zu bauen, ein Gespräch zu suchen und ein Verständnis herzustellen.
Aber die sagen, ja, das muss schon so bleiben, genauso wie es jetzt geregelt ist, die sagen eben, man hat eben auch gewisse Pflichten, auch als Hartz-IV-Empfänger. Und insofern, wenn der Termin beim Arbeitsamt anberaumt ist, dann muss der auch eingehalten werden. Und wenn die Arbeit eben angeboten wird, dann ja, nimmt man sie auch an.
Absolut. Also Hartz IV ist zwar kein glamouröser Zustand, aber man lebt ja doch von der Solidarität der anderen. Und dass man sich an Termine hält, das finde ich auch richtig, klar. Und wenn man sich regelmäßig und immer wieder nicht an Termine hält, dann stellt sich natürlich irgendwann die Frage der Sanktionen, klar.
Vielleicht sind die Hartz-IV-Sätze einfach insgesamt zu niedrig. Was meinen Sie? Vielleicht müsste insgesamt in dieser Gesellschaft, in der es ja wirklich diese Spaltung zwischen Arm und Reich so stark gibt, mehr für Menschen getan werden, die vom Existenzminimum leben müssen?
Ja, ich kann das nicht beurteilen. Ich war zum Glück noch nie in der Situation. Ich glaube auch, dass die Sätze zu niedrig sind. Ich selber könnte sicherlich kaum davon leben. Es ist ja auch bestimmt so, dass die Leute, die von Hartz IV leben, auch noch auf Solidarität aus anderen Bereichen, sagen wir mal die Tafel oder sowas, angewiesen sind, weil sie gar nicht alles bezahlen können, was sie sozusagen zum Leben brauchen. Noch viel schlimmer ist es natürlich, wenn auch Kinder betroffen sind, das ist klar. Gut, aber das jetzt einfach zu erhöhen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, denn die Sozialetats sind ja ein sehr, sehr großer Teil der Budgets in Deutschland und die Politik ist da natürlich auch in einer schwierigen Situation.
Und jetzt wird sie sich danach richten müssen, was am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Das verhandelt also heute über die Frage, ob der Paragraph eben dieses Hartz-IV-Gesetzes verfassungswidrig ist, der die Kürzung des Arbeitslosengeldes 2 bis auf 0 erlaubt. Und wir sprechen über ein Buch jetzt, nämlich über das Buch Stella von Takis Würger, ein Roman, der sich dreht um das Leben der historischen Person Stella Goldschlag. Das war eine jüdische Nazi-Kollaborateurin, die ab 1943 hunderte, wenn nicht tausende untergetauchte Juden an die Gestapo verraten hat. Tages Würger fiktionalisiert diese Geschichte mit journalistischen Verfahren. Er ist eigentlich Journalist, aber eben auch Autor. Und die Kritiker sind empört. Die Süddeutsche ist empört, die FAZ ist empört. Auch unsere Kritikerin hier im Deutschlandfunk hat das Buch verrissen. Teilen Sie diese Kritik, Herr Schabel? Das können Sie eigentlich nicht. Ich wollte nämlich sagen, bevor wir das Gespräch beginnen, dass wir beide dieses Buch ja nicht gelesen haben. Aber die Kritik dreht sich nicht nur sozusagen über das Buch selber, sondern diese Grundsatzfrage, darf man eine historische Person verwenden, um einen Unterhaltungsroman im Grunde zu schreiben? Also das wird gesagt, es sei im Grunde ein gut erzählter Unterhaltungsroman.
Ja, also ein Künstler darf alles, wenn er es kann. Das ist halt die Frage, die wir jetzt in Bezug auf diesen Roman nicht beantworten können, weil wir ihn beide nicht gelesen haben. Ich bin sehr stark im Zweifel, ob der Künstler in diesem Fall das kann, nach dem, was ich gelesen habe, denn ich finde die Kritiken eigentlich ziemlich plausibel. Mir selbst geht es ohnehin so, also dass ich inzwischen abwinke bei solchen Geschichten, diesen, wie soll man sagen, Nazi-Schmonzetten, diese Geschichte Nazis, Holocaust als so eine Art Background für historische Melodramen. Es gab mal einen Film, also da hat das sogar fast ein bisschen funktioniert für mich, Der Kuss der Spinnenfrau. Da wurde das aber auch uralt. Ja, da wurde das aber auch thematisiert. Da wurde dann so eine queere Fantasie daraus gemacht. So attraktive Nazi-Burschen in SS-Uniform und so weiter. Aber ich glaube, in der Regel ist es Geschichtsschmonzette. Nun will ich aber nichts über diesen Roman sagen. Es kann ja wirklich sagen, dass der Autor das ganz, ganz genial umsetzt. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache.
Also ich finde tatsächlich, bevor man über Bücher spricht, sollte man sie gelesen haben. Und absolut. Wir sagen also deutlich, aber wir tun hier etwas, was wir eigentlich so nicht machen können.
Aber es gibt eben diese gestellt.
Genau, es gibt diese Grundsatzfrage. Und der Lektor beim Hansa Verlag, das ist Florian Kessler, der hat ja auf die Kritiken auch schon geantwortet. Das ist relativ bemerkenswert. Er hat das bei Facebook gepostet, ein langer Text, der sich sehr differenziert mit der Kritik auseinandersetzt. Das ist auch nicht, gibt es nicht oft, oder? Dass ein Lektor antwortet auf die Kritiker.
Ist aber schade, dass das auf Facebook getan hat, weil Facebook nicht für alle lesbar ist. Wer da nicht Mitglied ist, kann es ja eigentlich nicht richtig lesen. Mhm. Facebook ist immer so eine etwas unklare Form der Öffentlichkeit. Ich habe dem Herrn Kessler das eben auch angeboten, das im Perlentaucher zu veröffentlichen.
Und was hat er gesagt?
Halte ich natürlich nach wie vor aufrecht. Ja, er würde in diesem Fall Facebook vorziehen. Mhm. Er hat da lang drauf geantwortet und ich finde das gut. Also, weil ich überhaupt nicht der Theorie anhänge, dass die Kritisierten auf Kritiken nicht antworten sollen. Ich finde das absolut richtig, dass auch ein Autor, der zum Beispiel kritisiert worden ist oder wo eine scharfe Kritik geschrieben worden ist, antwortet. Ich finde das gehört eigentlich zur Debatte dazu, kann dazu gehören.
Und ich habe es mir hier ausgedruckt. Also er unterscheidet verschiedene Vorwürfe. Erstens schreibt er hier sowas wie den Klischee-Vorwurf. Die Geschichte erfülle vor allem Ansprüche an eine möglichst effektvolle Geschichte. Von den Figurenzeichnungen bis zum historischen Hintergrund diene alles nur schablonenhaft der Wirkungssteigerung. Also im Grunde würde hier der Holocaust benutzt. So. Und dann ist natürlich die Frage, tja, wir haben es nicht gelesen, um es nochmal zu sagen, aber zum Beispiel nehmen wir ein Buch wie Der Vorleser von Bernhard Schlink. Kann man ja auch sagen, ist letztendlich auch gut erzählt, ist aber ein Buch, das heute allgemein anerkannt wird und was zum Beispiel auch in den Deutschleistungskursen gelesen wird.
Ich habe jetzt nicht mehr in Erinnerung, sind da reale Personen? Also Personen, die wirklich existiert haben? Das ist ja nochmal ein Unterschied.
Das ist wahr.
Das ist eine Mode, die ja ein bisschen aufgekommen ist, teilweise auch in Kriminalromanen, aber auch in einigen ernstzunehmenden Romanen, zum Beispiel von den französischen Autoren Olivier Guez und Jonathan Littell. Littell war eigentlich der Erste, der das gemacht hat. Mir fällt der Titel im Moment jetzt gerade nicht an. Die Wohlgesinnten. Und ich selber halte dieses Hineinschlüpfen in Personen, die historisch existiert haben, Ich mag es selber nicht. Ich lese solche Romane nicht.
Sie würden das Buch jetzt wegen der Kritiken nicht lesen, aber schon allein auch deswegen, weil hier eine historische Figur fiktionalisiert wird.
Ich selber hätte es nur gelesen, wenn ich darüber hätte schreiben müssen. Aber ich hätte, also ist nichts sozusagen an diesem Dispositiv, das mir da angeboten wird, zieht mich an.
Interessant ist ja die Frage, was passiert, wenn jetzt die Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs tatsächlich immer mehr aussterben. Es wird ja schon 80 Jahre her sein, jetzt im September, dass der Krieg begonnen hat. Werden wir uns darauf einstellen müssen, dass es da, ich sage jetzt mal, banalisierte Holocaust-Geschichten geben wird, die viele Verlage dann verlegen werden? Womit ich jetzt nichts über das Buch sagen will, über das wir jetzt sprechen, sondern eine ganz generelle Frage. Steht das ins Haus?
Diese Banalisierung hat ja schon immer stattgefunden. Jetzt lief ja gerade diese Serie Holocaust, die ja auch eine Melodramatisierung gewissermaßen des Geschehens war und trotzdem eine ganz, ganz wichtige Etappe in der Bewusstwerdung in der bundesdeutschen Geschichte dessen, was passiert ist. Es hat ja damals super erregte Debatten gegeben. Es haben nur die dritten Programme gesendet, diese Holocaust-Sendung. Der Bayerische Rundfunk ist ausgestiegen, weil er das nicht senden wollte. Und doch ist das ja auch ein Film, der jetzt nicht den höchsten Ansprüchen der Kritik oder Literaturwissenschaft entspricht. Das heißt, das kann mal so sein. Das ist auch eine Frage der Situation. Bloß 80 Jahre später, finde ich, das ist dann auch schon so eine Art, ich finde, das ist ein bisschen ideenlos. Also warum? Es gab ja noch eine andere große Literaturdebatte, gerade jetzt über Houellebecq und seinen neuen Roman Serotonin. Houellebecqs Romane spielen in der Gegenwart und er schafft es trotzdem, diese Debatten auszulösen. Mhm. Ehrlich gesagt finde ich das interessanter als mit irgendeiner Nazi-Schmonze. Es tut mir leid. Also,
Sie meinen, man sollte über diese Zeit mehr oder weniger gar nicht mehr schreiben?
Jetzt? Nein, das meine ich nicht. Aber man braucht auch eine Idee dazu. Also das einfach nur als Steinbruch zu benutzen, weil es immer geht sozusagen. Ne? Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof. Und damit ist nichts über den Roman konkret gesagt, den habe ich nicht gelesen, wie gesagt. Aber als Prinzip oder als Masche mag ich es nicht.
Thierry Chirivelle an meiner Seite gewesen in dieser Stunde. Ja, das große Ereignis ist also heute Abend die Abstimmung im Unterhaus in London über den Brexit. Drücken Sie die Daumen, dass es da ein Ergebnis gibt? Ein gutes?
Ja, man weiß ja nicht so genau, welches das gute Ergebnis wäre. Ich selber würde wahrscheinlich am ehesten schon das zweite Referendum bevorzugen. Timothy Gardner-Esch hat ja dafür im Guardian einen kleinen Plan vorgelegt. Das war vielleicht das Beste, was ich dazu gelesen habe, wie man erbittet, sozusagen die anderen 27 Länder, den Briten noch ein bisschen Zeit zu geben, damit eine zivilisierte Debatte nochmal neu geführt werden kann. Das wäre das Ergebnis, das man sich wohl am meisten wünschen würde.
Und das Ergebnis, was es wahrscheinlich gibt, ist, dass der Vertrag abgelehnt wird. Wir werden dem folgen. Schade, dass es nicht auf Phoenix übertragen wird, dieses große europäische Ereignis. Ne?
Könnten müssen auch wir im Internet suchen.
Das werden wir tun. Danke, dass Sie hier waren und ich freue mich aufs nächste Mal.
Danke.
Anke Schäfer, mein Name.